Ich finde, auf die Stimme Gottes zu hören, ist nicht so einfach. Wie redet Gott? Ist es wirklich Gott, der das, was ich gerade meine empfangen habe? Ist es Gott? Woher weiß ich, dass er es ist? Kann ich mir hundertprozentig sicher sein? Oder reichen 98%? Was ist, wenn Gott zu mir spricht und er sagt etwas zu mir, was mir eigentlich nicht so gut gefällt? Was im Übrigen sehr wahrscheinlich ist. Was ist, wenn er Dinge von mir möchte, wenn ich anfange zu hören und sage, Gott rede. Was ist, wenn er Dinge von mir möchte, die ich eigentlich gar nicht mag? Die ich gar nicht tun möchte? Und ich glaube, wir alle kennen irgendwie diese Fragen. Und egal, wie wir es drehen oder wenden, ich glaube, wenn wir ehrlich sind, auf die Stimme Gottes zu hören, ist ein risikoreiches Unterfangen. Und gleichzeitig möchte ich uns auch dafür sensibilisieren, dass mit der Stimme Gottes auch schon viel Bösartiges angestellt wurde. Dinge, die als von Gott gesprochen dargestellt wurden und es mit Sicherheit nicht waren, haben viel Leid verursacht. Es wurden Sekten gegründet, weil Gott angeblich gesprochen hat. Es gab Kreuzzüge und Vergewaltigungen und Polygamie und finanzielle Ausbeute und vieles mehr. Und es sind Resultate daraus, dass jemand gemeint hat, er hat die Stimme Gottes gehört. Der Anführer der Boko Haram, einer Terrororganisation aus Nigeria, hat 250 Teenagerinnen gekidnappt, weil Gott es ihm gesagt hat. In den USA hat ein ehemaliger Pastor einen Arzt vor einer Abtreibungsklinik erschossen, weil Gott es wollte. Und ich bin dankbar dafür, dass die Probleme in der durchschnittlichen Gemeinde auf einer niedrigeren Skala sind als diese Beispiele. Aber sie können trotzdem krasse Konsequenzen haben. Es gibt übersensible Leute, die jede Sekunde von Gott hören und keine Entscheidung mehr ohne Gott treffen können. Es gibt Eltern, denen vielleicht aufgrund eines prophetischen Wortes ein Kind versprochen wurde und die Monat zu Monat enttäuscht sind, wenn keine Schwangerschaft einsetzt. Es gibt Jugendliche, denen Gott angeblich gesagt hat, wen sie heiraten sollen. Und dann bricht plötzlich eine Welt zusammen, wenn ihr großer Schwarm eine andere Person heiratet. Und das ist, also, solche Begebenheiten sind echt. Und sie können Schaden in Menschen anrichten, dass Menschen zerbrechen und sich sogar von Gott abwenden. John Bevere hat es in seinem Buch Spricht so der Herr, so ausgedrückt. Die Folgen von solchen Prophetien sind kaputte Ehen, Hoffnungslosigkeit, Spaltung in Gemeinde, unerfüllte Versprechen, Rebellion, Schuldzuweisung, Entmutigung und terrorisierte Pastoren. Und weil mit der Stimme Gottes so viel Schlimmes angerichtet werden kann und wurde, wird es in vielen Kirchen im durchschnittlichen Gottesdienstbesuch einfach verboten. Und es wird auf die Leitung projiziert, auf vielleicht ein Elite-Team, die sich damit auseinandersetzen sollen. Und es wird auf den öffentlichen Gottesdienst beschränkt, wo der Pastor bloß alles mitbekommt, was irgendwie passiert. Und wisst ihr, die Vorgehensweise kann ich auf einer Seite nachvollziehen, weil ich glaube, dass die Intention eine gute ist. Es geht darum, Menschen zu schützen. Aber gleichzeitig wird der Wert, auf Gott zu hören, dadurch zu einer Möglichkeit, die nur Leitung oder einem bestimmten Team offen steht. Aber ich bin der Meinung, dass die Lehre des Neuen Testaments aufzeigt, dass jeder, der den Heiligen Geist in sich trägt, dass jeder, der Jesus nachfolgt, die Stimme des Heiligen Geistes hören kann. Und wenn wir diesen Wert nur auf Leiterschaft reduzieren, oder nur Leiterschaft des Reden Gottes weitergeben darf, dann drücken wir dadurch aus, dass nur der Leiter des Reden Gottes weitergibt. Und das ist alter Bund, wo man jemanden gebraucht hat, um mit Gott ins Gespräch zu kommen. Wo man einen Mittler gebraucht hat zwischen Gott und den Menschen. Aber wir leben im neuen Bund. Und der Hebräerbrief sagt deutlich, der neue Bund ist der bessere. Wir brauchen niemanden, der uns das Reden Gottes übersetzt, weil wir alle Zugang zum Thronsaal Gottes haben. Und gleichzeitig ist es nachvollziehbar, dass manche Kirchenleiter und ganze Denominationen die Hände über dem Kopf zusammenschlagen und sagen, lass die Finger von jeglicher persönlicher Kommunikation mit Gott. Was sich mit dem Thema zu beschäftigen, kann sein Reich krass voranbringen, kann aber auch gegen sein Reich arbeiten, weil die Stimme Gottes nicht die einzige Stimme ist, die uns beeinflussen möchte. Und deswegen ist die einfachste Lösung und die einfachste Möglichkeit, das Thema auf Gott zu hören, einfach unter den Teppich zu kehren und sich damit gar nicht erst zu beschäftigen. Weil wenn du nicht auf Gott hören möchtest, durch die Stimme des Heiligen Geistes, dann holst du dir auch keinen falschen Propheten ins Haus, oder? So, was soll dann passieren, wenn man einfach von Anfang an sagt, damit beschäftigen wir uns gar nicht? Das war im Übrigen auch die Strategie der Reformation. Vor der Reformation, im Katholizismus, hat ja keiner die Bibel gelesen. Nicht mal die, die die Bibel lesen konnten und durften, haben die Bibel gelesen. Und es gab nur angebliche Offenbarungen von Gott. Was darin geendet ist, dass es absolutes Monopol beim Papst lag, dass es Ablasshandel gab und andere haarsträubende Wehlehren. Und dann ist Luther gekommen und dann gab es nur noch die Schrift. Schrift, Schrift, Schrift. Und man ist von 100 auf 0 gegangen. Jegliche persönliche Offenbarung von Gott wurde erstmal auf die Seite gelegt. Und es zählte nur noch das Wort Gottes. Und mein Verständnis, und ich glaube, das ist das Verständnis des Neuen Testamentes, oder so wie ich das Neue Testament verstehe, mein Verständnis ist, dass es keinen Wettbewerb zwischen der Bibel und dem Heiligen Geist gibt. Es ist nicht ein Entweder-Oder. Es ist kein Ausspielen der beiden, sondern der Heilige Geist ist in der Schrift und die Schrift ist in ihm. Es ist kein Gegeneinander, sondern es ist im Miteinander. Und wenn wir uns mit diesem Thema beschäftigen, dann brauchen wir eine saubere Theologie und wir müssen die Leitplanken unserer Bibel kennen. Und ich glaube, die Lösung, und es ist mit Sicherheit der schwierigere Weg, aber ich glaube, die Lösung liegt nicht darin, jedes Reden zu unterbinden, sondern zu lernen, richtig zu unterscheiden. Die Lösung liegt nicht darin, jede Stimme zum Schweigen zu bringen, sondern die Stimme Gottes zu kennen. Und auf diesem Weg sind wir alle Lernende. Ein Leben lang. Hier gibt es Leute in unseren Reihen, die haben viel Erfahrung damit und die können es ganz gut. Da gibt es Leute, bei denen geht es gerade erst los. Aber wir alle sind, bis wir eines Tages vor Jesus stehen werden, Lernende auf diesem Weg. Es ist Erkenntnis, es ist Stückwerk. 1. Johannes 4, Vers 1. Kevin, kannst du die erste Folie mit dem Bibelvers aufmachen? Da sagt Johannes, liebe Freunde, so ein gesundes, kritisches Hinterfragen zu haben. Wir dürfen prüfen, ob das, was gesagt wird, von Gott kommt. Und es gilt im Übrigen auch für den Pastor und es gilt schon dreimal für den Pastoralreferenten. Okay? 1. Korinther 14, Vers 3. Wenn jemand... zerstören, aber wenn es wirklich von Gott ist, dann wird es der Gemeinde Hilfe, Ermutigung und Trost bringen. Es ist immer dazu da, um die Gemeinde aufzubauen. Das muss uns bewusst sein. Und neben dem, dass so diese ganzen, oh Mann, was kann passieren, wenn ich von Gott höre und ich meine, das wäre Gott und dann war er es gar nicht und dann stelle ich irgendwas Schlimmes an, neben dem möchte ich einfach, dass wir auch in eine gewisse Entspannung reinkommen, weil wir glauben noch, dass Gott lebendig ist, oder? Und wir glauben noch, dass er es gut mit uns meint. Dass er ein guter Vater ist und dass er redet. Und die Stimme des Schöpfers des Universums zu hören, ist die spannendste Sache auf dem Planeten. Es gibt nichts Belebenderes und nichts Wertschätzenderes, oftmals auch nichts Herausforderndes, als wenn du merkst, dass der Herr der Herrscher sich dir zuwendet und zu dir redet, ganz persönlich. Gott will Beziehung mit dir. Und Beziehung ohne Kommunikation. Probier mal so eine Ehe zu führen. Ohne miteinander zu reden. Oder nur einer von beiden redet. Auch gut. Das ist zum Scheitern verurteilt. Beziehung ohne Kommunikation ist keine Beziehung. Freundschaft ohne miteinander zu reden ist keine Freundschaft. Zu einer Beziehung gehört Austausch. Es gehört dazu zu reden und zu hören. Und ich glaube, dass wir lernen dürfen, mit Gott zu reden und auf seine Stimme zu hören. Und es ist das Atemberaubendste. Und ich finde irgendwie auch Verwirrendste zugleich. Kann man das so sagen? Also ich finde es atemberaubend, weil was könnte erstaunlicher sein, dass der Gott, der mit drei Worten, es werde Licht, Milliarden von Galaxien geschaffen hat. Im Hebräischen waren es aber nur zwei Worte, je nachdem, wie man es übersetzt. Dass dieser Gott, Psalm 33, Vers 6, nur ein Wort sprach und der Himmel wurde geschaffen, Sonne, Mond und Sterne entstanden, als er es befahl. Was um alles in der Welt kann passieren, wenn dieser Gott auch nur ein paar Worte zu dir redet? Was kann da für Leben entstehen? Und gleichzeitig ist es auch irgendwie das Verwirrendste zugleich, weil Gott größtenteils nicht akustisch hörbar mit uns redet. So wie wir das gewohnt sind. Gott hat eine andere Art und Weise zu kommunizieren als wir. Und das macht es schwierig. Und ich sage dir ganz ehrlich, wie oft habe ich schon Zeit mit Gott verbracht. Und ich sage, Gott, bitte reden, ich will deine Stimme hören. Und ich war innerlich so, ich will mit ihr reden, wie Mose mit ihr geredet hat, von Angesicht zu Angesicht, wie mit einem Freund. Wenn Marvin zu mir kommt, dann sitzen wir vorm Ofen und wir unterhalten uns. Wenn er etwas sagt, dann muss ich mir nicht fünf Fragen stellen. War das jetzt Marvin, der das gesagt hat, oder war das jetzt jemand anders? Kann ich mir ganz sicher sein, dass Marvin das gesagt hat? Versteht ihr, was ich meine? So, Gott, warum redest du nicht ganz klar? Warum kann ich dich nicht hundertprozentig verstehen? Warum redest du anders, als ich es gewohnt bin? Und dann tendieren wir oftmals dazu, Gott zu bitten, dass er so redet, dass wir es verstehen. Aber die Sache ist die, dass nicht Gott seine Art und Weise zu kommunizieren anpassen wird, sondern wir müssen seine Stimme kennenlernen. Und wir dürfen uns ihm anpassen. Aber weil er eben anders redet, weil er nicht, natürlich kann er akustisch hörbar reden, aber es ist nicht die Regel, zumindest in meinem Gebetsleben nicht. Das bedeutet, dass wir das, was er sagt, auch leicht missverstehen können. Es bedeutet, dass wir es falsch interpretieren können. Oder dass wir es sogar komplett verpassen können. Wir können es missverstehen und wir können es falsch interpretieren. Und das ist, stell es dir mal so vor, stell dir vor, du trinkst ein Glas Cola und dann trinkst du dieses Glas leer und weil du noch richtig durstig bist, machst du noch Mineralwasser in dieses Glas rein. Und dann fängst du an, dieses Wasser zu trinken. Und eigentlich ist nur Wasser in dem Glas. Aber trotzdem schmeckt es irgendwie ein bisschen nach Cola, oder? So, es ist so ganz leicht, trüb irgendwie. Und was ich damit sagen will, ist Folgendes. Wenn Jesus unsere Herzen reinmischt, dann sind sie rein. Aber du hast trotzdem eine gewisse Prägung. Du hast eine Erfahrung. Du hast eine Theologie. Und alles, was Gott zu dir sagt, geht automatisch durch deinen inneren Filter. Und wenn jemand etwas von Gott weitergibt, und es ist gar nicht schlimm, aber es muss uns einfach bewusst sein, dass es immer irgendwie ein bisschen gefärbt ist. Versteht ihr, was ich meine? Es ist das Reden Gottes, aber die Interpretation oder die Wortwahl, die wir benutzen, oder die Darbietungsform, wie wir das Ganze weitergeben, kann entscheidend sein, ob es etwas ist, was aufbaut oder was zerstört. 1. Thessalonicher 5, Vers 19. Bitte, bitte die, die nächste Folie, danke. Hand von diesem Buch. Und das Erste ist, ich habe so vier praktische Punkte, wie wir die Dinge prüfen können. Wenn du magst, kannst du sie aufschreiben, weil du weißt, es ist auch deine Verantwortung zu prüfen. Nicht nur das Team macht es, okay? Du darfst es auch machen. Das Erste ist, nach 1. Korinther 14, es muss die Gemeinde aufbauen. Es muss helfen, es muss Trost bringen und es muss, oder es muss ermutigen. In ermutigen steckt übrigens in dem Begriff auch Ermahnung drin. Also nur weil es manchmal schwer runtergeht, heißt es nicht, dass es nicht von Gott ist. Okay? Also es kann auch mal so anecken. Wir wissen, Jesus ist auch oft angeeckt mit den Dingen, die er gesagt hat. Aber man wird es manchmal nicht sofort, aber auf jeden Fall an den Früchten erkennen. Ist es etwas, was aufgebaut hat, oder ist es etwas, was zerstört hat? Das Zweite ist, Impulse des Heiligen Geistes, Dinge, die wir weitergeben, sie werden dem geschriebenen Wort Gottes niemals widersprechen. Aus folgendem einfachen Grund. Himmel und Erde werden vergehen, aber die Worte Gottes werden bleiben. Er ist derselbe, gestern, heute und in alle Ewigkeit. Und deswegen wird er niemals dir irgendetwas befehlen, was er in diesem Buch schon eindeutig anders hat niedergeschrieben. Okay? Also wenn du der Meinung bist, du solltest deinen Ehepartner verlassen, weil was dir gesagt hat, mein Freund, das war nicht der Herr, der zu dir gesprochen hat. Weil der Mensch soll nicht scheiden, was Gott zusammengefügt hat. Wenn du der Meinung bist, du hast ein schlechtes Verhältnis zu deinen Eltern und Gott sagt zu dir, du sollst den Kontakt abbrechen, dann war es nicht Gott, der zu dir geredet hat. Weil die Bibel sagt, du sollst Vater und Mutter ehren. Versteht ihr? Der dritte Punkt ist, das Erste, es muss aufbauen. Das Zweite, es wird dem Wort Gottes nie widersprechen. Das Dritte, es wird immer Jesus die Ehre geben. Es wird immer Menschen in die Arme von Jesus drücken. Es wird immer beziehungsorientiert sein. Es geht um Jesus und die Verherrlichung seines Namens. Und der vierte Punkt ist, wenn du vielleicht große Entscheidungen vor dir hast, dann wird Gott sein Wort bestätigen. Ich will es mal so ausdrücken. Nur weil irgendjemand nach vorne kommt und einen Impuls hat und den weitergibt, brauchst du noch nicht in ein anderes Land zu gehen oder deinen Job zu kündigen oder sonstiges. Also wenn du dir sicher bist, so dann mach's. Aber Gott wird sein Wort bestätigen. Und es wird aus anderen Ecken noch kommen. Mehrere Dinge werden dich in diese Richtung drücken, wenn Gott es will. Weil ihr Lieben, lass uns doch verstehen, Gott ist doch ein liebevoller Vater, oder? Er liebt dich doch. Gott will doch, dass wir in seinem Willen leben. Gott möchte doch, dass wir in seinen Werken wandeln. Er hat doch keinen Spaß daran, uns irgendwie zu veräppeln auf dem Weg. Ich glaube, manchmal haben wir so ein Bild von Gott, dass er wie so eine Schnitzeljagd mit uns machen will und sich irgendwie freut, wenn wir falsch abbiegen, weil wir überhört haben. So, Gott hat doch keinen Spaß daran, wenn wir auf falschen Wegen unterwegs sind. Er will doch, dass wir mit ihm unterwegs sind. Er möchte doch, dass wir in seinem Willen leben. Und deswegen ist er bereit, auch ein zweites Mal zu reden oder ein drittes Mal zu reden. Bei meiner Entscheidung letzten Sommer waren es in Summe 17 Puzzleteile, die irgendwie zusammenkamen. Da war ein Traum dabei, da waren Prophetien dabei, da war ein persönlicher Impuls von mir dabei, da war was dabei, was Ines hatte, was andere Leute hatte. Da kamen mehrere Dinge zusammen. Gott bestätigt sein Wort. Okay? Ich fasse mal kurz zusammen. Es muss die Gemeinde aufbauen. Es wird dem Wort Gottes nie widersprechen. Es gibt Jesus die Ehre und Gott bestätigt sein Wort. Kevin, kannst du mal dieses eine Bild machen? Wie kannst du wissen, vielen Dank dir, ob das hier ein echter Saphir ist oder ein Fake? Alle, die das nötige Taschengeld haben, die haben es gewusst. Oder die Pokémon spielen. Da gab es doch diese Edition, so Rubin und so. Okay. Ich durfte kein Pokémon spielen. Doch, wir haben auch Pokémon gespielt, bei meinen Freunden zu Hause. Du musst das Original kennen. Du musst deine Bibel kennen. Und ihr lieben jungen Leute, aber auch alle älteren Leute, darf ich so forsch sein zu sagen, es muss dir nicht immer Spaß machen, deine Bibel zu lesen. Du solltest sie kennen. Und gerade so die junge Generation, die machen ja eigentlich nur so Dinge, wenn sie sie gerade fühlen. Hat das jemand schon mal gehört oder selber gesagt? So, ich fühle es gerade nicht. Ich fühle es gerade nicht. Jetzt fühle ich es, jetzt mache ich es. Du darfst deine Bibel lesen, auch wenn du es nicht fühlst. Okay? Du darfst deine Bibel lesen, auch wenn du es nicht fühlst. Und ja, aber manchmal ist es anstrengend und so leer und ich kann mir gar nichts merken, was ich gelesen habe. Richard, was hast du letzte Woche Mittwoch am Abend gegessen? Keine Ahnung, gell? Aber es hat dich trotzdem ernährt. Und ihr Lieben, wenn wir Bibel lesen, ist es genauso. Du musst hier nicht alles merken, was du gelesen hast. Aber es ernährt uns. Es gibt uns Kraft. Wenn wir die Bibel lesen, dann kommt es nicht auf den Unterhaltungswert drauf an, sondern auf den Nährwert. Du darfst es dir merken, du darfst es dir einspeichern. Und wenn du es vergisst, dann ist es nicht schlimm. Aber es baut dich auf. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort aus dem Mund Gottes. Aber du kennst ja schon alles, gell? Du hast doch schon jede Geschichte gelesen. Wie oft hast du schon Brot gegessen? Das esse ich nicht, das habe ich schon mal gegessen. So sind wir ganz oft unterwegs, oder? So, die Geschichte, die kenne ich doch schon. Also immer und immer wieder dürfen wir uns von seinem Wort ernähren. Du darfst sein Wort lesen, auch wenn du es nicht fühlst. Es sollte zu einem täglichen Begleiter in deinem Leben werden. Wir müssen das Original kennen, um den Fake zu unterscheiden. Wir können das, was Gott sagt, auch verpassen. Wir können es überhören. Und es liegt im Allgemeinen nicht daran, dass Gott nicht kommuniziert. Und es liegt auch nicht in deiner Fähigkeit, von Gott zu hören. Vielmehr ist es so, dass diese unmittelbare, enge Verbindung, die wir zu Gott haben, für die wir geschaffen sind, dass wir von dieser Verbindung manchmal abgelenkt sind, abgebracht sind, manchmal auch getrennt sind. In der anglikanischen Liturgie wird so ausgedrückt, dass es eine Trennung ist, die durch Nachlässigkeit, Schwäche und unser eigenes vorsätzliches Verschulden entsteht. Mit anderen Worten, es liegt selten an Gott. Es liegt meistens daran, dass wir schwache Menschen sind. Und wenn sich das jetzt so ein bisschen so durch Nachlässigkeit, Schwäche und eigenes vorsätzliches Verschulden klingt ein bisschen mühselig. Und da möchte ich dir einfach zusprechen, dass du dich ein bisschen entspannst. Weil Jesus ist so eine Leichtigkeit. Jesus ist so geerdet, so beziehungsorientiert. Und er sagt einfach, meine Schafe hören auf meine Stimme. Ich kenne sie und sie folgen mir. Johannes 10, Vers 27. Mit anderen Worten, mach dir nicht zu viel Gedanken, wenn da manchmal irgendwie ein paar Verbindungsfehler sind. So, du darfst immer wieder zurückkommen in diese Beziehung. Meine Schafe hören halt auf meine Stimme. Ich kenne sie und sie folgen mir. Und weißt du, wenn Schafe lernen können, auf die Stimme ihres Hirten zu hören, dann kannst du es auch. Und ich weiß, dass du unfassbar begabt bist und dass du viel drauf hast. Aber weißt du, das Einzige, was du wirklich drauf haben musst, ist auf die Stimme Gottes zu hören. Weißt du, so ein Schaf muss nicht viel können. Ein Schaf kann auch nicht viel. Aber es muss einfach hinterherlaufen können und gehorsam sein, wenn der Hirte ruft. Ihr Lieben, auf die Stimme Gottes zu hören. Egal, ob du ganz frisch im Glauben bist, ob du vielleicht so kurz davor stehst oder ob du jahrzehntelang mit Jesus unterwegs bist. Es ist ein Thema, was für jeden ist. Weißt du, wenn wir eines Tages vor Jesus stehen werden, dann glaube ich nicht, dass Jesus also dich um deine Taufkarte bittet und überprüft, wann das Datum war oder nachzählt, in wie viele Gebetsabenden du da warst oder in wie viele Kleingruppen du besucht hast. Sondern seine Freunde wird man daran erkennen, ob sie seine Stimme kennen und bereit sind, ihm nachzufolgen. Es geht um die persönliche Beziehung und Jesus nachzufolgen. Und wenn du schon längere Zeit mit Christen zu tun hast, dann ist dir wahrscheinlich auch schon mal aufgefallen, dass es manchmal Leute gibt, die so ganz nüchtern sagen, ja, Gott hat mir das und das gesagt, der Herr hat zu mir gesprochen. Letzte Woche kam Andrea zu mir und gesagt, ah, Johannes, der Heilige Geist hat mir gesagt. Und es klingt so, als wäre es das Natürlichste auf der Welt. Und es ist auch das Natürlichste auf der Welt. Auf der anderen Seite, wenn du jetzt morgen zu deinem Hausarzt gehst und sagst, Herr Doktor, Jesus hat zu mir gesprochen, dann wirst du wahrscheinlich die Medikamente bekommen, für die du lange nicht gekriegt hast. Jesus hat zu mir gesprochen. Oder wenn du vor Gericht stehst und der Richter dich fragt, warum du zu der Zeit an diesem Ort warst und du sagst, ja, Herr Vorsitzender, Gott hat zu mir gesagt, dass ich dort hingehen soll. Die Leute werden wahrscheinlich denken, du hast einen Vogel. Und gleichzeitig habe ich die Erfahrung gemacht, dass Menschen, die dich kennen, dass sie das Thema unfassbar spannend finden. Als ich im letzten Sommer mit meinen Vorgesetzten ins Gespräch gegangen bin, habe ich ganz transparent erzählt, was alles passiert ist. Und richtig so 10, 15 Minuten, wie Gott geredet hat. Habe von Träumen erzählt, habe von prophetischen Worten erzählt, ohne dass ich es Prophetie gesagt habe. Ich habe es so ein bisschen umschrieben. Ich habe so gedacht, ja gut, was will passieren, ich kündige ja eh. Und das Interessante war, dass beispielsweise einer meiner Vorgesetzten hatte bei diesem Gespräch Tränen in den Augen und hat gesagt, Herr Winkels, vielen Dank für Ihre Offenheit. Das war für mich sehr bewegend. Einige Kollegen von mir, ich habe in unserer Einsatzgruppe hatte ich so ein Video reingemacht, wo ich alles erzählt habe. Und einige sind auf mich zugegangen und gefragt, Herr Jens, wie hat Gott geredet? Da war eine Spannung da, ein Interesse. Weißt du, die Sache ist die, Menschen, auch wenn sie nicht gläubig sind, sie interagieren mit Gott und sie sehen sich nach ihrem Schöpfer. Weißt du, wenn jemand, und Leute beten auch, Leute, die keine Christen sind, sie beten. Wenn jemand in die Röhre kommt, in den Kern spinnt, dann ist da keiner, der sagt, eigentlich sollte ich jetzt so ein Gebet sprechen, aber das ist mir jetzt zu viel. Weißt du, wenn ein atheistisches Paar ein Kind zur Welt bringt, dann schauen sie nicht dieses Neugeborene an und sagen, hallo du biologischer Zufall in einem bedeutungslosen Universum. Wenn jemand, der nicht an Gott glaubt, auf einem Felsmassiv steht und einen überragenden Sonnenuntergang anschaut und diese ganze Weite sieht, dann sitzt da keiner, der sagt, boah, schaut mal, wie hübsch ich heute bin. So, es ist in uns angelegt, anzubeten. Es ist in uns angelegt, mit Gott in Verbindung zu treten. Und ich glaube, deswegen können wir auch so diese Hemmung, diese Angst, komisch zu sein, irgendwie auf die Seite legen. Gott sehnt sich. Menschen sehnen sich danach, Gott kennenzulernen. Menschen sind darauf angelegt, anzubeten. Und du wurdest sorgfältig gemacht mit der außergewöhnlichen Fähigkeit, mit Gott zu leben und mit ihm zu reden. Und ich glaube, das ist der Grund, warum du geboren wurdest. Ich weiß nicht, ob du es wusstest, aber Gott braucht dich nicht als billige Arbeitskraft. Wenn er die Erde in 6 Tagen durch sein Wort erschaffen hat, dann kann er auf deine Arbeit verzichten. Und ganz ehrlich, Gott braucht dich auch. Vertrauen nicht, dass du ihm sagst, wie toll er ist, weil sein Selbstvertrauen sonst im Keller wäre. Eigentlich braucht Gott dich gar nicht. Aber er will dich. Mit jeder Phase seines Seins will er Gemeinschaft mit dir haben. Und ich glaube, der höchste Sinn unseres Lebens besteht darin, eine echte, kommunikative Beziehung zu einem unendlich liebenden Gott zu genießen. Und das ist zugleich auch der Grund, warum ich glaube, dass viele von uns die Stimme Gottes wahrscheinlich schon öfters gehört haben, als wir meinen. Bei Adam und Eva steht so drin am Anfang, eigentlich wie so eine Gewohnheit, dass Gott in der Kühle des Abends mit ihr spazieren gegangen ist. Diese Leichtigkeit, diese Gemeinschaft. Von Mose heißt es, dass er von Angesicht zu Angesicht mit Gott geredet hat, wie mit einem Freund. Und weißt du, ich glaube, Gott wird gelegentlich auf aufregende Weise zu dir reden. Vielleicht können wir einfach mal so eine kleine Statistik machen, das wäre interessant. Wer hatte alles schon mal einen Traum, wo Gott zu ihm geredet hat, durch den Traum? Einige. Wer hatte schon mal eine Vision, also so eine richtig, ich sage jetzt nicht so ein Bild oder ein Eindruck, sondern eine Vision, wo du nicht mal wusstest, wo du gerade bist? Wer hatte schon mal? Auch einige dabei. Wer hat die Stimme Gottes schon mal akustisch gehört? Spannend, oder? Am liebsten würde ich euch jetzt alle interviewen und fragen, wie das war. Weil ich habe es noch nie gehabt. Richtig cool. Also sowas kann passieren. Aber es ist nicht die Regel. Es ist nicht die Regel. Meistens redet Gott, wie bei Elia auf dem Berg Karmel, durch dieses stille, sanfte Säuseln. Meistens ist es ein Flüstern des Heiligen Geistes, das überraschend und spektakulär klingt. Manchmal so spektakulär, dass es wie bei Samuel, dass er die Stimme Gottes mit der Stimme des alten Mannes im Nachbarzimmer verwechselt hat. Weil es sich so natürlich angehört hat. Gott will in diesem Leben mit dir unterwegs sein. Und er will nicht nur an großen Entscheidungen, großen Kreuzungen mal als Ratgeber zur Seite stehen, sondern er möchte mit dir in liebevoller Verbundenheit unterwegs sein. Ich liebe diesen Begriff, liebevolle Verbundenheit. So diese Herz-zu-Herz-Beziehung. Lass uns gemeinsam aufstehen, wir wollen jetzt gleich die Zeit nehmen, wo wir in die Anbetung gehen. Und wo wir gemeinsam das Abendmahl feiern. Jesus, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du mitten unter uns bist. Und dass du ein Gott bist, der uns über die Maßen lieb hat. Der sich danach sehnt, Gemeinschaft mit uns zu haben. Und ganz ehrlich, Jesus, warum du uns so lieb hast, warum du mich so lieb hast, ich verstehe es nicht. Mein Herz ist voll Dankbarkeit, weil es nichts Schöneres gibt, als dich zu kennen. Weil es nichts Schöneres gibt, als in deiner Gegenwart zu sein und dir nahe zu sein. Gott, wenn ich dir gegenüber auf Distanz bin, dann fühlt es sich an, als würde meine Seele austrocknen. Alles wird mühselig. Ich werde launisch. In mir wird alles ruhig. Aber in deiner Gegenwart, Jesus, fängt mein Herz wieder an zu schlagen. In deiner Gegenwart ist Frische, in deiner Gegenwart ist Frieden. bitte dich, dass es heute vielleicht für den einen oder anderen ein neuer Startschuss mit dir sein kann, auf dich zuzulaufen. Die Bibel sagt, naht euch zu Gott, so naht sich Gott zu euch. Und Jesus, hier stehen wir und sagen, wir wollen dich, Gott. Bitte wasch unsere Herzen rein. Alles, was uns hindert, deine Stimme zu hören, alle Ablenkung, alle Last, alle Sünde, die uns so leicht umstrickt, bitte vergib uns dafür. Wir wollen dich anschauen, Jesus, und direkt von dir hören. Kannst du die Folie nochmal mit dieser langen Zahl machen? Dass er nicht anders kann, als ständig über dich nachzudenken. Und seine Gedanken über dich sind zahlreicher als der Sand am Meer. Sind zahlreicher als die 7,5. Streckt sich der Geist Gottes danach aus, dass dein Geist in uns ertan ist. Er hat gute Gedanken über dich, Gedanken des Friedens. Und er starb an diesem Kreuz, um dich zu retten, um die Beziehung zu dir wiederherzustellen. Ich lese aus 1. Korinther 11, Vers 23. Denn ich habe von dem Herrn empfangen, was ich auch euch überliefert habe, nämlich, dass der Herr Jesus in der Nacht, als er verraten wurde, Brot nahm und dankte, es brach und sprach, nehmt und esst. Das ist mein Leib, der für euch gebrochen wird. Dies tut zu meinem Gedächtnis. Desgleichen auch den Kelch nach dem Mahl, in dem er sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Dies tut, so oft ihr ihn trinkt, zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr dieses Brot esst und diesen Kelch trinkt, verkündet ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Wer also unwürdig dieses Brot isst oder den Kelch des Herrn trinkt, der ist schuldig am Leib und Blut des Herrn. Der Mensch prüft aber sich selbst, und so soll er von dem Brot essen und aus dem Kelch trinken. Denn wer unwürdig ist und trinkt, der isst und trinkt sich selbst ein Gericht, weil er den Leib des Herrn nicht unterscheidet. Jesus, wir danken dir von ganzem Herzen für dein kostbares Wort. Wir danken dir, dass du im Kreuz von Golgatha gestorben bist, dass wir leben dürfen. Und Jesus, das wollen wir jetzt feiern. Wir danken dir für deinen Leib, den du hingegeben hast, den du gebrochen hast, Wir danken dir für dein Blut, das du vergossen hast. Und du hast durch dein kostbares Blut alles, was diese Verbindung zu dir trennt, du hast es weggeschwemmt. Wir werden jetzt gleich zu den Tischen gehen. Ich möchte dich einladen, einfach persönlich mit Gott ins Gespräch zu kommen. Bevor du das Mahl nimmst, vielleicht auch Dinge auszuräumen, vielleicht auch zwischenmenschliche Dinge auszuräumen. Mit reinem Herzen vor Gott zu kommen.